Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun den zweiten Teil zum Thema die Geistesgaben. Wir haben heute Morgen bereits gelesen das ganze Kapitel 1. Korinther 12 und haben Grundsätzliches, Grundlegendes über das Thema die Geistesgaben mit Gottes Hilfe ausgelegt. Ich habe ausgelassen die Teile, in denen es um die konkreten Gaben geht. Die wollen wir heute Abend betrachten. Wir werden uns also heute Abend mit den Gaben beschäftigen, die in 1. Korinther 12 und auch in Römer 12 genannt werden. Und wir sehen allein schon daran, dass die Aufzählung in 1. Korinther 12 nicht vollzählig ist, sondern dass an anderen Stellen der Heiligen Schrift sich viele weitere Gaben, Gnadengaben, Geistesgaben, Charismata, Pneumatika finden. Wir müssen uns aber beschränken, deshalb nochmal diese zwei Stellen aus 1. Korinther 12 und Römer 12, wo sich eine Liste von Gaben findet. In 1. Korinther 12 sind es die Verse 7 bis 10. 1. Korinther 12, 7 bis 10. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes: Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung bzw. Prophetie, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Und Vers 11 schließt: Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ergänzend dazu nun Römer 12. Die Verse 3 bis 8. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne unterschiedliche Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung bzw. Prophetie haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Lieber Herr, wir danken dir, dass du in deiner Gemeinde diese vielfältigen Gaben gegeben hast. Schenk uns, sie recht zu verstehen und vor allem sie recht zu entfalten, nach dem Maß, das du jedem von uns zuteilst. Dass auch diesen Abend dazu dienen. Amen. Das Grundsätzliche möchte ich jetzt nicht wiederholen, das könnt ihr auf den Aufnahmen anhören. Ich werde jetzt auf die einzelnen Gaben eingehen. In aller Schwachheit, man könnte sicherlich noch viel, viel mehr dazu sagen. Aber wir beginnen in 1. Korinther 12 mit der ersten Gabe, die hier genannt ist: ein Wort der Weisheit. Die Gabe der Weisheit bedeutet, dass der Mensch befähigt ist, Gottes Wort und Willen zu erkennen, seinen Plan zu verstehen. Die Weisheit Gottes ist insbesondere verborgen in seinem Sohn Jesus Christus, in dem sich alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis finden, so im Kolosserbrief nachzulesen. Und wenn ein Mensch die Weisheit, die Gott uns in seiner Heilsgeschichte offenbart hat, die Gott uns im Erlösungsplan geoffenbart hat, versteht, dann darf er auch die Gabe entfalten und das weitergeben. Mit der Gabe der Weisheit hängt auch zusammen die Gabe der Erkenntnis, das Wort der Erkenntnis ebenfalls in Vers 8 nachzulesen. Alles von demselben Geist Gottes gegeben. Das heißt, dass der Mensch Gottes Wahrheit verstehen kann, dass er Einsicht hat in die Geheimnisse seines Wortes, dass es nicht verborgen bleibt. Das Wort Gottes ist ja nicht immer so leicht zu verstehen. Und ohne Gebet, ohne wirkliches Ringen auf den Knien werden wir das Wort nicht richtig verstehen. Es gibt Stellen, die sind sehr einfach und klar zu verstehen. Es gibt aber auch Stellen, die sehr kompliziert scheinen. Aber wenn der Herr einem die Erkenntnis schenkt, dann bleibt es plötzlich nicht mehr dunkel. Das ist auch eine Gabe, die Gott bestimmten Dienern in seiner Gemeinde gegeben hat. Allerdings, unsere Erkenntnis bleibt Stückwerk. Das wird betont auch in 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Und darauf kommen wir auch noch zurück. Das soll uns jedenfalls in der Demut, in der Bescheidenheit halten, von der auch der Römerbrief in Kapitel 12 spricht. Wir haben es vorhin gehört. Nun gibt es bereits bezüglich dieser zwei Gaben, Weisheit und Erkenntnis, die sehr eng miteinander zusammenhängen, kann man gar nicht wirklich trennen. Ja? Die göttliche Weisheit, verstehen, das geschieht durch die Gabe der Erkenntnis. Beides lässt sich nicht trennen. Diese Gaben haben zwei Stufen. Es wird von vielen Auslegern so unterschieden. Und zwar gab es eine Stufe, wo uns das Wort Gottes geschenkt wurde. Dazu hat Gott seinen ersten Boten, den Propheten und Aposteln, die Gaben einer inspirativen Erkenntnis geschenkt. Diese Gabe diente damals als Grundlegungs- bzw. inspirative Offenbarungsgabe, die zur Entstehung des biblischen Kanons geführt hat. Das waren unmittelbare Worte der Erkenntnis, die der Herr Jesus selber vorausgesagt hat im Johannesevangelium. Er hat dort verheißen, dass er weggeht und dann wird er den Tröster senden, der euch in alle Wahrheit leitet. Er wird euch, ich gebe es jetzt frei wieder, offenbaren, was über mich zu sagen ist. Dadurch sind dann die Evangelien entstanden. Er wird euch auch das Zukünftige offenbaren. Da ist die Offenbarung an Johannes entstanden und auch die apokalyptisch-eschatologischen Aussagen in den Evangelien und Lehrbriefen. Gott hat seinen Geist gesendet, den Geist der Erkenntnis, und hat den Aposteln und Propheten das Wort der Erkenntnis gegeben, wodurch sie uns das Neue Testament dann auch aufschreiben durften und überliefert haben. Das Gleiche gilt natürlich auch schon für die Entstehung des Alten Testaments, der hebräischen Bibel. Auch da hat Gott seinen Geist, seinen Boten geschickt. Das ist eine inspirative Offenbarungsgabe. Haben wir heute auch in dieser Weise diese Weisheit und Erkenntnis? Wir haben Erkenntnis um das Wort Gottes, das uns jetzt als biblische Überlieferung, als biblischer Kanon vorliegt, um dieses Wort richtig zu verstehen. Auch dazu brauchen wir Weisheit und Erkenntnis. Aber es ist nicht mehr eine Gabe im Sinne einer inspirativen Offenbarungsgabe, die zur Bibelentstehung führen würde. Wenn heute etwas hinzugefügt wird zur Bibel, dann steht es im Widerspruch zu dem Wort Gottes, das bereits nun feststeht für alle Zeiten und das nicht vergehen wird. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und warum kann ich das hier so behaupten? Weil es ganz klar in der Bibel selber ausgesagt wird. Wir schlagen dazu nur auf eine Stelle, die zentrale und deutliche Stelle, ganz am Ende der Heiligen Schrift, wo ganz klar gesagt wird, es kann keine neue Offenbarung und darf keine neue Offenbarung hinzugefügt werden zur Bibel, die mit der Offenbarung an Johannes abgeschlossen ist. Da lesen wir in Offenbarung 22, also wirklich am Ende der Heiligen Schrift, und es bezieht sich deshalb auch nicht nur auf das Buch der Offenbarung, sondern auf die gesamte Heilige Schrift, weil es die Heilige Schrift abschließt. Da heißt es ab Vers 18, Offenbarung 22, ab Vers 18, fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und das gilt für alle Neuoffenbarungsbewegungen, Sekten, falschen Propheten, die meinen, sie könnten die Bibel ergänzen. Ob es das Buch Mormon ist oder die Wachturmbibel oder die Schriften der Gabriele Wittig oder von Jakob Lorber und oder katholische Mystiker. Sie alle haben gedacht, sie könnten hier die Bibel vervollständigen. Ihnen, so steht hier, werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Wort geschrieben stehen. Eine deutliche Warnung. Und auch wir wollen uns hüten, etwas hinzuzufügen. In den pfingstlerisch-charismatischen Kreisen wird es manchmal getan. Auch hier ist deutlich zu warnen, auch an dieser Adresse. Wir dürfen also nichts zur Bibel hinzufügen, sondern durch die heutige Weisheits- und Erkenntnisgabe können wir das Wort Gottes verstehen. Ja, also nicht ergänzend mehr, sondern als Verstehensgabe ist es jetzt aufzufassen. Und es heißt genauso in Offenbarung 22, Vers 19, und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch oder Baum des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Eine deutliche Warnung davor, dass jemand irgendwie die Heilige Schrift verändert und verfälscht. Lasst euch warnen, tut das nicht, habt Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort. Grundlegend genannt, auch an erster Stelle ist eben zum Beispiel jetzt nicht das Zungen- oder Sprachenreden genannt, sondern die Erkenntnis, um Gott, seinen Willen, sein Wort zu verstehen. Das brauchen wir auch heute, aber nicht mehr im Sinne einer Vervollständigung des Kanons oder Überbietung des Kanons der Heiligen Schrift. Das heißt der Richtschnur auf Deutsch, Kanon, das ist der Kanon bleibt die Richtschnur für uns und nicht wir dürfen etwas hinzufügen als neue Richtschnur über den Kanon. Auch keine Bekenntnisse, die sich über die Schrift stellen. Jedes Bekenntnis, das formuliert wird in Anlehnung an die Heilige Schrift, muss sich von der Bibel her korrigieren lassen können. Wenn das nicht mehr geschieht, ist das Bekenntnis abzulehnen. Das haben die Reformatoren auch betont. Sie haben immer gesagt, die Bibel bleibt die normierende Norm, die Norma Normans, und die Bekenntnisse bleiben die normierte Norm, die Norma Normata, und nicht umgekehrt. Die Bibel bleibt die Richtschnur und die einzige Grundlage des Glaubens und Lebens des Gläubigen. Nun, wir haben noch viele Gaben zu behandeln, deshalb muss ich weitergehen. Also, das erste war ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis. Und nun in Vers 9 wird genannt als weitere Gabe der Glauben in demselben Geist. Nun, wir fragen uns Glauben, das ist doch keine besondere Gabe. Jeder Gläubige hat hoffentlich den rettenden Glauben an Jesus als den gekreuzigten, auferstandenen, wiederkommenden Herrn. Jesus, der einzige Weg zum Vater. Dieser Glaube ist an dieser Stelle nicht gemeint, sondern hier geht es um eine wirkliche Gabe des Glaubens, die über den normalen, allgemeinen Glauben der Christen hinausgeht. Es gibt unter uns Christen Menschen, die haben eine ganz besondere Art eines unerschütterlichen, festen Glaubens, der nicht von jeder Woge des Zweifels hin und her geworfen wird, die so felsenfest auf Gottes Verheißungen vertrauen, dass sie, um im Bild zu sprechen, sogar Berge versetzen können. Ein Glaube, der sich aber nicht seines Glaubens rühmt, sondern der klein ist wie ein Senfkorn. Und daraus kann dann Großes erwachsen, weil es der Herr wirkt und nicht ich selber oder mein Glaube an meinen Glauben, wie es in der Irre von Norman Vincent Peale, Joseph Murphy, Yonggi Cho und anderen behauptet wird. Es ist also der Glaube an Gott als denjenigen, der wirkt, der hilft, der heilt und tröstet, aber nicht der Glaube an mich oder an meinen Glauben an sich, sondern der Glaube an Gott als Person außerhalb von mir, der eingreift in das Weltgeschehen, der seinen Arm ausstreckt und Wunder tut, auch heute in der Weise, wie ich es auch noch beschreiben werde. Und einen solchen Glauben hatten die Väter und Mütter des Glaubens in der Heilsgeschichte. Ich will als Beispiel nur eine Stelle hier zitieren für diesen Glauben der Berge versetzt im bildlichen Sinne in Hebräer 11. Das ganze Kapitel 11 im Hebräerbrief handelt von der Wolke der Zeugen, die uns Vorbilder sind in ihrem festen, auf Gott den Herrn gegründeten Glauben. Und da heißt es am Schluss, nur den Schluss möchte ich lesen, ab Vers 32, Hebräer 11, Vers 32 folgende. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Punkt. Ja. Das ist alles durch den Glauben erfolgt. Gott hat geholfen, hat eingegriffen. Aber Gott erhört nicht immer so, wie wir es wollen. Sie waren auch bereit zu leiden. Auch da hat ihr Glaube sie durchgetragen. Und es kommt jetzt im unmittelbaren Zusammenhang Hebräer 11 in den nächsten Versen. Sogar noch innerhalb von Vers 35. Wenn es dann plötzlich heißt, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obwohl sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Also diese Heiligen des alten Bundes, sie sollen mit der Gemeinde des neuen Bundes zusammen vollendet werden. Aber durch Glauben sind sie selig geworden. Sie haben auf den gewartet und gehofft, den Messias, und haben das in den Vorschattungen des alttestamentlichen Opferdienstes bereits erwartet und geglaubt und sind dadurch auch gerettet. In Jesus hat sich dann ihre Hoffnung erfüllt, so wie im Tempel Simeon und Hanna den gekommenen Messias gepriesen haben. Also dieser Glaube, der unerschütterlich ist, gab es auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu später noch. Ich erinnere nur an Männer wie John Wesley, George Whitfield, Charles Haddon Spurgeon, Georg Müller. Georg Müller, der oft an der Grenze war des Machbaren, in seinem Waisenhaus oft keine Hoffnung mehr hatte, dass noch was zu essen kam, äußerlich gesehen. Und doch hat er persönlich diesen Glauben nicht verloren. Und immer wieder wurde die Versorgung zur rechten Zeit geschickt. Das ist nur ein kleines Beispiel. Die Frage an uns, hast du auch einen solchen Glauben, dass der Herr eingreift zu seiner Zeit, dass er uns nicht im Stich lässt? Und wenn er uns anders führt als erwartet, hast du auch dann die Glaubenshaltung, das anzunehmen und auch dafür zu danken, auch wenn die Wege nicht immer leicht sind? Glauben, rettender Glaube, aber auch ein Glaube, der Berge versetzt. Eine weitere Gabe, die genannt wird, Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Das ist jetzt ein großes, wochenfüllendes Thema, ja, wenn man das alles jetzt betrachten möchte. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Es gab besondere Zeiten, insbesondere als der Messias, Jesus Christus, kam, wo es eine unübersehbare Zahl von Heilungen gab. Sie dienten dazu, ihn als den Erlöser zu beglaubigen. Und deshalb wird auch von Zeichengaben hier geredet. Es war die Zeit der apostolischen Zeichen und Wunder. Manche sagen, die Zeichen und Wunder und die Heilungen, das war allein auf diese Zeit begrenzt. Ich denke auch, dass der Herr dadurch beglaubigt wurde, auch die Apostel, und dass der Herr Jesus alle heilte, die wirklich zu ihm gebracht wurden und die Glauben hatten. Und auch die Apostel konnten das noch tun, aber nicht unbegrenzt. In der ersten apostolischen Zeit im Tempel wurde ein Gelähmter geheilt. Auch durch Paulus wurden Menschen geheilt, zum Beispiel auf der Insel Malta, wo er gestrandet war. Aber es gab auch Fälle, wo die Heilung nicht immer war. Beim Herrn Jesus, denke ich, gibt es keinen Fall. Außer wenn jemand Unglauben hatte. Ja, da konnte er natürlich dann auch nicht geheilt werden, der den Herrn Jesus nicht angenommen hat. Aber Paulus selber konnte den Timotheus nicht heilen, sondern empfahl ihm, etwas Wein zu verwenden für seinen Magen. 1. Timotheus 5, Vers 23. Übrigens wird deutlich, dass hier Medizin nicht abgelehnt wird, auch wenn Gott eingreifen kann, woran ich auch heute noch glaube, aber dass er auch solche Mittel geschaffen hat. Medizin in geringen Mengen kann ja auch Weinmedizin sein. In großen Mengen ist es natürlich schädlich, das wissen wir. Trophimus wurde krank in Milet zurückgelassen, wurde auch nicht durch Wunder geheilt. 2. Timotheus 4, Vers 20. Und Timotheus, das steht in 1. Timotheus 5, Vers 23. Der Freund von Paulus, Epaphroditus, war todkrank. Philipper 2, Vers 27. Paulus selber hatte einen Pfahl im Fleisch, der ihm nicht genommen wurde. Also diese Heilungen, wir können es nicht verallgemeinern. Und deshalb können wir auch heute nicht sagen, dass Gott jeden heilt und dass der, der nicht geheilt wird, nicht genug Glauben habe, wie es in manchen, man muss sagen, pseudocharismatischen Kreisen gesagt wird. Denn echte Charismen lehnen wir ja nicht ab, nur falsche, wo dann falsche Lehren damit verbunden sind, falsche Erwartungen gezüchtet werden, wo falsche, unbiblische Phänomene damit einhergehen. Also es ist eine unbiblische Lehre, das widerspricht ganz klar dem, was auch im Neuen Testament dann berichtet wird, wenn behauptet wird, jeder, der gläubig ist, wird auch im Glauben geheilt. Wie ist es im Neuen Bund? Wir leben ja nicht mehr in der Zeit der apostolischen Zeichen- und Wunderfülle. Heute ist es so, dass der Herr heilt, wen er möchte. Das war damals natürlich auch so, aber auch heute. Frage an euch, heilt Gott heute überhaupt nicht mehr? Doch, er heilt. Aber wir können es nicht erzwingen, wir dürfen nicht zwingend beten, sonst kommen wir in die Magie hinein. Und das machen die Zauberer, ja, die vollführen Rituale und dann muss das funktionieren. Aber Gott können wir nicht zwingen. Der Herr greift souverän ein. Bittet, so wird euch gegeben. Ja, das gilt natürlich auch heute im kindlichen Vertrauen. Und wir haben auch viele Wunder auf diesem Gebiet erleben dürfen, Heilungen. Nicht immer zu der Zeit, vielleicht wo wir es erhofften, aber zur Zeit, die der Herr bestimmt hatte. Und wir dürfen aber und sollten keine Show daraus machen. Es gibt heute immer mehr solche Großveranstaltungen, Heilungsshows, wo dann Leute auf die Bühne kommen und dann wird Hand aufgelegt, fallen sie nach hinten um. Ist übrigens ein Zeichen des Gerichts. Jesaja 28, 13. Kommt darauf noch zurück. Und da sind viele Dinge, die nicht gesund sind. Ja, wirklich nicht gesund bei solchen Heilungsveranstaltungen. Und manche dieser Heilungen, viele dieser Heilungen sind auch fraglich, sind aus medizinischer Sicht nachher als Fälschungen oder kurzfristige Suggestionsheilungen entlarvt worden. Was gilt für uns als neutestamentliche Gemeinde, die wir nicht mehr in der apostolischen Zeit der Zeichen und Wunder leben, was gilt für uns heute? Für uns gilt, wenn jemand krank ist, gemäß Jakobus 5 zu handeln. Die Frage natürlich ist, tun wir das in unseren Gemeinden? Es gibt ja einen biblischen Auftrag und eine biblische Verheißung im Neuen Testament, gemäß Jakobus 5. Ich lese einmal vor, diese wichtige Stelle, die für uns in den Briefen so überliefert ist, als neutestamentliche Gemeinde. Da lesen wir ab Vers 13, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Das gehört auch dazu. Die Freude im Herrn, das erhebt einen auch schon geistig, seelisch und körperlich. Und nun weiter, ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Das sind also bevollmächtigte Brüder, die in der Gemeinde den Ältestendienst wahrnehmen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Öl ist Symbol für den Heiligen Geist. Und dann heißt es in Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Hier steht übrigens nicht heilen, man muss genau hören, sondern retten und aufrichten. Das kann auch eine Heilung sein, aber es ist auf jeden Fall eine Reinigung und Heilung von den Sünden, die den Kranken belasten, das auf jeden Fall, wenn er sie bekennt, Gegenwart der Ältesten, das auf jeden Fall. Es kann aber auch, er wird gerettet von den Sünden und der Herr wird ihn aufrichten. Es kann eben auch ein Aufrichten sein, im Sinne, dass es ihm besser geht oder dass er auch ganz geheilt wird. Ja, es ist alles möglich, was hier steht. Vor allem aber, wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Und diese Ältesten sollen nicht als Übermenschen kommen, die völlig sinnlos wären und sich jetzt über ihn stellen, sondern es heißt dann, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Dann ist es auch mit Kraft erfüllt, ein ernstliches Gebet. Energumenos steht da im Griechischen. Und das lehnt also jedes Amtspriestertum, wie es etwa die katholische Kirche vertritt, mit letzter Ölung, diesem Sakrament ab, sondern es steht hier, bekennt einander eure Übertretungen. Ja. Nicht, dass hier ein Priester jetzt über dem Laien steht, sondern es sind Älteste, die als Brüder mit dem Kranken sich hier treffen und sie bekennen einander die Sünden. Die Ältesten müssen jetzt natürlich nicht alle ihre Sünden hier beichten, aber sie sollen sich nicht über den Kranken erheben. Sie sollen auch sagen, ich bin auch ein verlorener Sünder und so wird es auch dem Kranken leichter werden, seine Schuld zu bekennen. Ja, wenn der jetzt nicht so jemand von ganz oben zu ihm kommt. Also die Heilungen waren in ihrer Fülle eine Gnadengabe zur Zeit der Apostel. Auch heute kann Gott heilen. Wer wollte denn Gottes Macht beschränken? Ja, es gibt ja manchmal übertriebene Arten eines Dispensationalismus, wo man sagt, Gott tut heute keine Wunder mehr. Davor möchte ich warnen, vor dieser Lehre. Da würden wir den Herrn beschränken in seiner Allmacht. Es steht an keiner Stelle, dass Gott gebunden wäre, irgendwann zu einer Zeit, dass er keine Wunder mehr tun könne. Aber er tut nicht mehr diese Fülle der Wunder und Zeichen, wie in der Zeit des Herrn und seiner Apostel in der ersten Zeit. Aber er tut immer noch Heilungswunder, wo wir ihn in Demut bitten und gemäß Jakobus 5 handeln. Ich finde allerdings keine einzige Stelle in der Heiligen Schrift, wo, wie es heute leider oft geschieht, eine Heilungsshow veranstaltet wird, wo dem Heiler die Ehre gegeben wird, wo oft sehr stark zum Geldeinsammeln aufgerufen wird und wo andere Missbräuche vorkommen. Das ist eine sehr ungesunde Entwicklung, ja, wo auch viel Chaos bei solchen Veranstaltungen ist. Leute fallen reihenweise nach um, sie brauchen Fänger. Was ich über solche Szenen mal gesehen habe, das wirkt auch sehr abstoßend für Außenstehende, aber auch für Christen, die noch ein nüchternes Empfinden haben. Und ich denke, ich sage das mal so deutlich, dass das, wenn ein solche Unordnung ist, auch mit heiligem Lachen nennt sich das, unkontrollierte Zuckungen, sich wälzen auf dem Boden, dass das nicht der Gott ist, wo es heißt, Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Ja, 1. Korinther 14, wir kommen noch zu dieser Stelle. Das müssen andere Kräfte sein, die da bei solchen Veranstaltungen am Werk sind. Ihr seht, ich drücke mich vorsichtig aus, ja, aber wir wollen ja auch nichts Falsches sagen möglichst, sondern nur das, was das Wort Gottes uns sagt. Das Gleiche, was ich jetzt über Heilungen hier gesagt habe, gilt auch für das, was in 1. Korinther 12, Vers 10 steht, als nächste Gabe. Einem anderen sind gegeben Wirkungen von Wunderkräften. Das habe ich im Grunde damit auch schon ausgelegt, was ich über die Heilungen gesagt habe. Auch heute kann Gott Wunder tun. Es müssen nicht nur Heilungen sein, es gibt auch andere Art von Wundern. Allerdings denke ich, die Wunder, die der Herr Jesus getan hat, das war schon einmalig, vieles, was da geschehen ist. Er hat zum Beispiel Wasser in Wein verwandelt, hat Brot erschaffen, von wenigen Broten eine riesige Menge an Brot. Ja, die Speisung der 5.000 und dann nochmal der 4.000. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Das hat noch keiner dieser Wundertäter heute getan, nach Jesus. Er ist in den Himmel aufgefahren, zur Rechten Gottes. Viele andere Dinge. Er hat den Sturm gestillt. Natürlich können wir auch heute beten, dass Gott ja, bei Wetterkatastrophen eingreift. Das ist klar. Aber soll mal einer von uns sagen, Sturm stehe still, ja, und das ist also alles einzigartig gewesen, die Wunder, die der Herr getan hat. Aber Gott tut auch heute Wunder, indem er in unserem Leben Dinge schenkt, die nicht mehr natürlich erklärbar sind. Führungen, dass wir Menschen treffen, die wir nie vermutet hätten. Zum Beispiel habe ich im Zug mal, wo tausende Menschen sind, Etta Linnemann getroffen, ja, irgendwo unterwegs oder andere, auch Christen trifft man immer wieder. Ja, wo man überrascht ist, sogar im Ausland, ja, du bist auch hier und so. Das sind für mich auch so kleine Wunder, aber auch eben im Gebiet der Heilungen oder dass Gott einem Erkenntnisse schenkt, vieles andere. Da könnt ihr vielleicht nachher gerne noch aus euren Erfahrungen ergänzen, was ihr mit dem Herrn schon erlebt habt. Ich möchte ergänzend zu dieser Frage der Zeichen und Wunder auch noch eine weitere wichtige Stelle lesen, die vielleicht viele gar nicht kennen, im Hebräerbrief. Da wird nochmal ganz klar gesagt, dass eben die Zeit des Herrn Jesus und seiner Apostel eine Zeit ganz besonderer Zeichen und Wunder war, die sich nicht einfach wiederholen lässt. In Hebräer 2, Vers 1 bis 4. Da lesen wir Hebräer 2, Vers 1 bis 4. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, also von den Aposteln und ersten Jüngern. Und jetzt kommt Vers 4, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Haben wir genau bis auf die Formulierung die Parallele zu 1. Korinther 12. Gott gab steht hier in Vergangenheitsform, seine Beglaubigung, sein Zeugnis mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes. Das ist auch eine Erklärung für die vielleicht etwas schwierige Stelle in Markus 16, Vers 17 und 18, wo auch diese Zeichen genannt sind, die denen folgen werden, die zum Glauben kommen. Das gilt in erster Linie für die apostolische Zeit. Und ich persönlich kann allerdings nicht ausschließen, dass Gott auch heute noch Wunder tut, wenn auch nicht mehr in dieser Fülle, aber doch in kleinerem Rahmen. Aber wir sollen nicht zwingend beten, sondern dankbar sein, wenn Gott uns auch heute führt und leitet und gnädig beisteht. Nun wieder zurück zu 1. Korinther 12. Kommt also viel durch die Bibel in diesen Tagen. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei, damit ihr das auch nachlesen und nachprüfen könnt, was ich sage. In Vers 10 haben wir also die Wirkungen von Wunderkräfte. Einem anderen, so heißt es weiter, ist gegeben Weissagung oder Prophetie, prophetische Rede. Da gilt auch, was ich schon gesagt habe, beziehungsweise bezüglich des Wortes der Weisheit und des Wortes der Erkenntnis. Das hängt auch damit zusammen. Prophetische Rede war in der Urgemeinde eine Offenbarungsgabe, die zur Entstehung der Heiligen Schrift geführt hat. Und heute ist prophetische Rede eine Auslegungsgabe, mit welcher in der Gemeinde durch dazu berufene Diener oder durch Brüder, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, das Wort Gottes ausgelegt wird in der Gemeinde. Und diese prophetische Rede, die Weissagung wird es auch übersetzt, wird in 1. Korinther 14 noch ausführlich behandelt und der Sprachenrede gegenübergestellt. Das kann ich heute nur kurz streifen. Wir werden übermorgen, so der Herr will und wir leben, ausführlich uns mit 1. Korinther 14 beschäftigen, auch mit der Frage der prophetischen Rede und der Sprachenrede. Deshalb möchte ich es hier darauf beschränken. Prophetische Rede heißt einfach, dass man öffentlich verkündigt und in die Herzen hineinspricht, was uns in Gottes Wort geoffenbart ist, zur Überführung von Schuld und Sünde und zur Rettung des Menschen für Zeit und Ewigkeit. Es war also eine Offenbarungsgabe, bis die Schrift vollkommen entstanden war, die prophetische Rede, und jetzt ist es eine Auslegungsgabe, um das nochmal zu betonen. Die nächste Gabe, die genannt wird, ist die Gabe, Geister zu unterscheiden. Ist diese Gabe heute auch notwendig? Was meint ihr? Die Gabe ist sicherlich immer notwendig und der Endzeit mehr denn je, denn es gibt heute vielleicht so viele falsche Geister, falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Apostel wie noch nie. Die Frage der falschen Apostel und falschen Propheten gehe ich auch nachher noch ein, wenn wir zu diesen Diensten oder Ämtern kommen, die da genannt sind. Also die Geisterunterscheidung, dazu ruft uns Gottes Wort auf, etwa in 1. Johannes 4, Vers 1, wo es heißt, prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Dazu hat uns die Bibel viele Kriterien gegeben, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen kann. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass eben alles zu prüfen ist anhand des Wortes Gottes. Das ist das Grundkriterium, um die Geister zu prüfen. Und dann gibt es gewisse Dinge, ob jemand Jesus als Herrn bekennt, durch sein Wort und auch durch sein Leben, wir haben es heute schon gehört, auch in Kapitel 12 beschrieben, oder ob jemand sogar Jesus verflucht, das ist dann das Gegenteil, der ist bestimmt nicht gläubig, ja, sondern es ist ein böser, falscher Geist. Ob jemand Jesus als Sohn Gottes anerkennt, 1. Johannes 2, und auch anerkennt, dass Jesus wirklich Mensch, also Fleisch wurde, 1. Johannes 4. Wer das bestreitet, der kommt vom Antichristen. Ein Kennzeichen zur Geisterunterscheidung ist eben auch, ob jemand besinnungslos in Trancezustände fällt bei Handauflegungen. Das ist ein Zeichen des Gerichts. Dieses Plappern wie die Heiden und Umfallen nach hinten, gemäß Jesaja 28, Vers 13. Oder ob jemand sich bewusst bekehrt und Buße tut über seine Sünden und sich auf sein Angesicht neigt und Gott sich nach vorne neigend anbetet. Das ist ein Zeichen der wirklichen Buße und Bekehrung, gemäß 1. Korinther 14, Vers 25 folgende. Die Geisterunterscheidung. Und die wird gerade auch im Zusammenhang mit den anderen Gaben genannt, weil sie dazu dient, echte von falschen Gaben zu unterscheiden. Es gibt echte Charismen und Pseudo-Charismen, also Lügengaben, die nicht von Gott sind, sondern die von anderen Mächten stammen, von dämonischen, teuflischen Geistern. Und deshalb ist die Geisterunterscheidung sehr, sehr dringend notwendig, denn die Dämonen täuschen Gottes Wirken nach. Und nun kommt eben nicht am Anfang, sondern ganz am Schluss die Gabe, die die Korinther besonders stark betont und hochgehoben haben. Die kommt hier ganz bewusst am Schluss und nicht am Anfang. Das ist das Reden in verschiedenen Arten von Sprachen, fälschlich oft mit Zungen übersetzt. Es kann auch Glossa zwar auch Zunge bedeuten, aber im Zusammenhang bedeutet es Sprache. Und darauf gehe ich ja ausführlich im Zusammenhang mit 1. Korinther 14 ein. Deshalb möchte ich das jetzt übergehen und euch die Spannung lassen bis zum Dienstag. Ist das so recht? Ihr haltet es noch aus 2 Tage. Stattdessen gehe ich jetzt noch auf Römer 12 ein. Da werden auch weitere Gaben genannt. Römer 12. Da wird auch genannt, zum Teil wiederholt sich's ja, da heißt ab Vers 6, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Seht ihr, liebe Geschwister, und das bestätigt, was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt auch heute noch Prophetie, Worte der Erkenntnis und der Weisheit, aber wenn diese geäußert werden, müssen sie in Übereinstimmung stehen, mit dem Glauben, was ist gemeint? Der überlieferte Glaube, wie er uns in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Also im Grunde können wir auch sagen, in Übereinstimmung mit dem Glauben, wie ihn uns die Bibel schildert. Es darf nicht im Widerspruch stehen zu dem feststehenden, überlieferten Wort Gottes in Gestalt der Heiligen Schrift. Und deshalb sind alle Äußerungen in der Gemeinde zu prüfen an diesem Maßstab. In Übereinstimmung mit dem Glauben. Und weiter Vers 7, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe im Dienen. Es gibt auch die Gabe des Dienens. Das ist doch wunderbar, dass wir das nicht auslassen müssen. Eine Gabe, die gar nicht so betont wird. Ja, die spektakulären Dinge, die werden betont. Zungenreden, Prophetie, Heilungen, Wunder, ja, so Power-Evangelisation, wie es alles sich nennt. Aber hier die Gabe des Dienens. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe im Dienen, dass wir nicht uns selber dienen, uns selber damit groß machen letztendlich, sondern dem anderen dienen, uns wirklich hingeben und uns einsetzen, um dem anderen zu helfen. Es ist jede Art praktischer Hilfe gemeint mit Dienen. Möge sich auch jeder prüfen, wo kann ich meinem Bruder, meiner Schwester eine Hilfe sein? Kann ich ihm zum Beispiel bei irgendwelchen Hausarbeiten helfen, auch in der Gemeinde Dienste tun, vielleicht schmücken zu Erntedank oder im Chor dienen. Die Gabe der Musikalität haben wir auch vorhin schon hören dürfen bei unserem Bruder. auch Dienste in der Gemeinde, vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen. Es ist auch interessant, dass hier erst das Dienen genannt wird und dann erst das Lehren und Vorstehen in dem Zusammenhang. Ja, die Reihenfolge hat auch immer was zu sagen. Im Wort Gottes ist jeder Buchstabe wichtig. Hier steht der Dienst und dann kommt erst, wer lehrt. Wer lehrt, diene in der Lehre. Der bleibe wirklich in der Lehre Christi. Der soll keine Irrlehre verkündigen, soll nicht abirren vom schmalen Weg, der uns im Evangelium überliefert ist, als der einzige Weg zur Errettung. Bitte prüfe deine Lehre. Auch ich muss immer wieder mich prüfen lassen am Wort Gottes. Lehren wir der Bibel gemäß? Haben wir irgendwas hinzugefügt oder hinweggetan? Dann wollen wir uns gerne korrigieren lassen durch das Wort, auch durch Brüder, die uns darauf hinweisen. Die Lehre ist die Fähigkeit, dass man Gottes Wahrheit auslegen kann, sie richtig zu erklären weiß und auch eine systematische Darlegung des Wortes Gottes entfaltet. Wobei jedes System die Gefahr beinhaltet, dass man Gott in eine Art Korsett spannen möchte und wie schnell kommt dann eine falsche Lehre hinein. Und so ist die Gefahr in der systematischen Theologie, dass viele Lehrgebäude aufgerichtet wurden, die einander widersprechen. Welches stimmt jetzt? Wahrscheinlich keines, weil unser aller Erkenntnis Stückwerk ist, 1. Korinther 13. Und so wollen wir alles prüfen anhand des Wortes Gottes und uns mit dem auch begnügen lassen, was für unsere Errettung notwendig ist. Wir wollen nicht aufeinander einschlagen, sage ich mal, ja, schlechtes Wort, aber wenn wir unterschiedliche Erkenntnisse haben, sondern auch den anderen stehen lassen, wenn er in manchen nicht heilsentscheidenden Fragen anders lehrt. Nicht ohne Grund ist vor der Lehre der Dienst genannt und Dienst hängt mit Dienemut bzw. Demut zusammen, sodass wir auch in der Lehre demütig bleiben. Und dann Vers 8, also Römer 12, Vers 8, wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Auch hier gilt es um der Gemeinde willen, damit sie rein bleibe von Sünde. Sie wird nie völlig rein sein, aber von groben Sünden, die die Gemeinde zerstören würden, da muss auch ermahnt werden, muss Gemeindezug geübt werden, muss unter Umständen derjenige, der nicht bußfertig ist, ausgeschlossen werden, damit nicht die ganze Gemeinde vom Sauerteig der Sünde zerfressen wird. Das muss manchmal sein, so schmerzlich es ist, aber es geschieht zum Segen der Gemeinde, damit sie bewahrt bleibt vor dem Bösen und auch zum Segen dessen, der ausgeschlossen wird, damit er Zeit zur Buße findet, damit er in sich geht und sich prüft und erkennt, wo er falsch gehandelt und gelehrt und gelebt hat. Nachzulesen in 1. Korintherbrief Kapitel 5. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Auch das Geben ist eine Gabe. Was sollen wir denn geben? Nun, wir können Geld geben, wir können Gaben geben, wir können materielle Dinge schenken, wir können aber auch unsere Zeit schenken. Das ist oft die größte Mangelware. Je mehr Menschen man kennt, umso weniger Zeit hat man. Ja, da bitte ich auch manchmal um Verständnis. Das ist bei mir auch eine Not oftmals, die Zeit, weil tausende Menschen bei uns anrufen im Laufe des Jahres und uns anschreiben. Aber es ist auch, wenn der Herr Kraft schenkt, immer wieder ein Dienst, den wir tun dürfen. Wer gibt, der gebe in Einfalt. In Einfalt heißt auch, dass man nicht erwartet, wieder etwas zurückzuerhalten. Dass man es mit kindlicher, freudiger Hingabe tut. Nicht in Einfall zu geben würde heißen, ich erwarte eben eine Gegenleistung jetzt, ich erwarte, dass ich einen Dank unbedingt bekomme. Nein, so wie der Herr Jesus sich hingegeben hat. Herr Jesus war sicherlich nicht einfältig, aber er war ehrlich und aufrichtig und hat sich so hingegeben, dass er nicht eine Gegenleistung erwartet hat. Das Einzige, was er vielleicht von uns erwartet, ist, dass wir dieses Geschenk annehmen, als Geschenk, das es ist, und seine Liebe erwidern. Darüber freut er sich, wenn wir seine Kinder werden und uns von unserem sündigen Leben abwenden und ihm nachfolgen in Liebe und Dankbarkeit. Hast du das schon getan? Das ist ganz entscheidend. Es geht also um die richtige Herzenshaltung, mit der wir geben. Wir geben nicht, dass wir Ehre und Ruhm und eine Gegenleistung bekommen, sondern wir geben in selbstloser Hingabe und Einfalt. Das sollte auch unser Ziel sein. Und es ist auch eine Gabe. Nicht jeder hat diese Gabe. Nicht jeder kann auch viel geben. Aber was wir geben können, ist unsere Zeit bis hin auch zu unserem Leben, der ganze Einsatz für den Herrn. Missionare, die geben vielleicht viel mehr ihrer Zeit und Kraft als manche, die das nicht tun können, vollzeitlich. Das ist nicht jedem gegeben. Deshalb ist auch eine bestimmte Gabe, die nicht jeder hat, in dieser Form einen besonderen Einsatz zu bringen. Weiter wird genannt in Römer 12, wer vorsteht, tue es mit Eifer. Manchmal werden Älteste auch müde und man lässt noch so laufen, weil es kein anderer macht. So soll es nicht sein, sondern man soll es mit Eifer tun. Jetzt negativ nicht verstanden, sondern wirklich mit ganzem Einsatz, das ist gemeint. Mit der Hingabe seiner ganzen Person, dass man dahinter steht, Freude hat an diesem Dienst. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Es ruht eine große Verantwortung darauf. Genau wie bei einem Steuermann auf einem Schiff, er ist dafür verantwortlich, dass das Schiff in die richtige Richtung fährt. Wenn der Steuermann schläft und schlaff und lasch wird, dann geht das Schiff sehr schnell in die falsche Richtung und dann kommt es zur Katastrophe. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn der Älteste oder die Ältesten schlafen und nicht mehr wach sind, dann geht die Gemeinde in die falsche Richtung. Dann kann sie einschlafen, kann sie geistlich absterben. Sicherlich hängt es nicht nur von einzelnen Personen ab, aber doch gibt es eben auch Schlüsselpersonen, die der Gemeinde vorstehen. Und sie mögen besonders vom Heiligen Geist die Gabe der Leitung auch erbitten und dass sie es mit Freudigkeit, mit ganzer Hingabe, also mit Eifer tun. Und dann ist noch genannt die Gabe der Barmherzigkeit. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freudigkeit. Barmherzigkeit heißt, dass wir aufmerksam sind für die Nöte anderer, dass wir ihnen beistehen, dass wir Witwen und Waisen besuchen und umsorgen, dass wir die Not der Geschwister, aber auch unserer Mitmenschen allgemein entdecken und ihnen helfen, aber nicht griesgrämig und widerwillig, sondern eben mit Freudigkeit. Nicht jeder hat diese Gabe, das mit Freudigkeit zu tun. Deshalb ist das auch hier unter den Gaben des Geistes aufgeführt. Und doch dürfen wir auch als Christen, die immer nur einzelne dieser genannten Gaben haben, keiner hat eben alle Gaben, ich habe das heute Morgen ausgeführt, aber als Christen auch bitten, wenn wir Barmherzigkeit üben, dass wir auch selber freudig dabei sind, dass der Herr uns auch da gnädig sein möge. Ja, es wäre noch viel zu sagen. Ich muss aber noch auf einen Abschnitt eingehen. Es geht ja immer ein bisschen länger. Wisst ja, wir haben morgens in der Regel keinen Vortrag, dafür abends einen Doppelvortrag, in doppelter Zeit. Also lasst mich noch auf die wichtige Frage eingehen, die auch in 1. Korinther 12 angesprochen ist. Wie steht es denn mit den Diensten, die da genannt sind, aufgrund der Gaben? Es sind in 1. Korinther 12 zunächst Gaben genannt, die haben wir schon betrachtet, in Vers 7 bis 11. Und dann in Vers 28 bis 30 sind Dienste genannt, auch aufgrund von Gaben, die vom Herrn in der Gemeinde eingesetzt sind und zum Teil, so möchte ich sagen, eingesetzt waren, die es heute auch nicht mehr alle gibt, nur einen Teil davon. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann, und jetzt kommt eine gewisse Wiederholung, Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Soweit. Die Antwort steht hier nicht, aber das ist eine rhetorische Frage, also die Antwort muss vom Sprachlichen her Nein lauten. Ich habe schon gesagt heute Morgen, dass das heißt, dass eben die Gaben verteilt sind, auch die Dienste verteilt sind und dass das nicht wie bei der Frucht des Geistes, Galater 5, 22, jedem Christen geschenkt ist, sondern unterschiedlich zugeteilt wird. So wie Gott es will, wird immer wieder betont in 1. Korinther 12. Deshalb ist also die Lehre falsch, dass zum Beispiel alle in Zungen reden können müssten, was auch immer das jetzt bedeutet, darauf komme ich am Dienstag zu sprechen. Wenn das nicht alle könnten, dann sind sie nicht Christen. Wenn das überhaupt das heute noch geben sollte, darauf gehe ich dann noch ein, dann können es immer nur Einzelne sein, weil ja die Gaben verteilt sind. Es kann also nicht gesagt werden, in unserer Gemeinde sind nur Zungenredner, ja, es gibt ja manche solche Richtungen. Das kann nicht biblisch sein, eine solche Lehre. Nun aber der Reihe nach, ich werde jetzt nicht mehr auf die letztgenannten Gaben eingehen, die haben wir ja schon in ähnlicher Formulierung gehabt und betrachtet, sondern nur noch auf die erstgenannten Apostel, Propheten und Lehrer und noch einiges andere, was auch wichtig ist zu betrachten. Wie ist es denn mit den Aposteln? Gibt es heute noch Apostel? Nun, wenn man hier ein paar Meter weitergeht, sieht man eine neuapostolische Kirche, neue Apostel. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, über diese Frage, deshalb möchte ich es hier nicht wiederholen. Gibt es heute noch Apostel, neuapostolische Kirche? Ich bin überzeugt, nein, es gibt keine Apostel mehr seit dem 2. Jahrhundert nach Christus. Der letzte Apostel, der in hohem Alter verstorben ist, war der Apostel Johannes. Und warum das so ist? Nun, ich möchte es folgendermaßen darstellen. Apostel, griechisch Apostoloi, Gesandte, sind Menschen, die Jesus Christus als Zeugen seines Lebens und Wirkens und als Boten seines Evangeliums berufen hat. Sie sind deshalb in der Regel Augen- und Ohrenzeugen des Lebens und Wirkens des irdischen Jesus, auch seiner Auferstehung. Und das wird etwa deutlich bei der Nachwahl des Matthias zum Apostel anstelle von Judas Ischariot. In Apostelgeschichte 1, Vers 21 und 22 lesen wir Folgendes. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, welche der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis auf den Tag, da er, also Jesus, von uns genommen wurde, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und dann hat man schließlich den Matthias gewählt. Also das war das Kriterium für einen Apostel, zumindest beim Zwölferkreis. Und durch diese Kriterien der Augenzeugenschaft des irdischen Jesuslebens erfährt das Apostelamt seine historische Begrenzung auf die erste Generation der Jünger Jesu. Nun, wie ist es mit der Berufung des Saulus, der zum Paulus wird vor Damaskus? Das ist eine Ausnahme und keineswegs die Regel. Das kommt etwa darin zum Ausdruck, dass Paulus selber sein Apostelamt gegen seine Gegner in Korinth und Galatien heftig verteidigen muss. Vergleiche 2. Korinther 4 folgende und Galater 1 folgender. Und auch darin kommt zum Ausdruck, dass er sich selber bezeichnet als eine Präfos, das heißt eine unzeitige Geburt. In 1. Korinther 15, Vers 8 und 9 folgender. Also als ein nicht regulär zum Apostel berufener, der aber doch, das betont er immer wieder, den Herrn gesehen hat. 1. Korinther 9, Vers 1. Und das macht deutlich, er ist ebenfalls ein Augenzeuge des auferstandenen und erhöhten Herrn und deshalb rechtmäßig zum Apostel berufen. Das kann keiner der heutigen katholisch-apostolischen und neuapostolischen und wie die Apostelsekten alle heißen, von sich behaupten, dass er den Herrn leiblich gesehen hat oder als Auferstandenen. Also ich zitiere vielleicht nochmal zur Klarheit. Er schreibt, er ist von ihm als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter allen Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, darum, dass ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und er schreibt in 1. Korinther 15, dass der Herr ihm als Letztem erschienen ist. Zuletzt ist er auch mir erschienen. Ja, also der letzte Auferstehungszeuge, der genannt wird in der langen Liste 1. Korinther 15, ist eben Paulus. Und damit ist die Apostelberufung abgeschlossen. Die urchristlichen Apostel waren berufen, Sendboten des Herrn zu sein, zunächst zu den Juden, dann auch zu den Heiden, um die endzeitlich anbrechende Gottesherrschaft auszurufen und alle dazu einzuladen. Es gab außer den Zwölfen auch weitere vom Herrn berufene Apostel, die aber auch mit der ersten Generation der Hauptapostel, also den Zwölfen, ausgestorben sind. Es wird uns nirgends berichtet, dass Nachfolger eingesetzt werden sollten, auch keine Päpste, ja, das ist auch ganz klar. Nirgends wird von einem Nachfolger des Petrus geredet, sondern das sind menschliche Konstrukte, die dann gebildet wurden. Die heutigen Apostelsekten gehen übrigens allesamt auf die katholisch-apostolische Kirche zurück, wie sie sich nennt. Im 19. Jahrhundert, etwa 1820 herum, haben plötzlich Männer in England begonnen, sich gegenseitig zu Aposteln und Propheten einzusetzen. Aber das war nicht vom Herrn. Es hat sich daran gezeigt, unter anderem, dass sie falsche Zukunftsvoraussagen gemacht haben. Sie haben gesagt, dass zu ihren Lebzeiten der Herr wiederkommen würde, und sie sind alle gestorben. Bis hin zum Anfang des 20. Jahrhunderts ist der letzte, Ruthaus, verstorben. Und schon noch zu seinen Lebzeiten sind die Neuapostolischen entstanden, als Absplitterung davon, als dritte Stufe der Abspaltung über die Gaiarianer. Und dann haben sie bis heute diese Apostelsekten, auch die Neuapostolischen sind vielfältig zersplittert. Ich kann das jetzt hier nur andeuten. Und auch da gab es immer wieder welche, die gesagt haben, zu meiner Zeit, wenn ich Stammapostel bin, kommt der Herr wieder. So hat etwa der Stammapostel Johann Gottlieb Bischof behauptet, Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und er ist dann 1960 gestorben, ohne dass seine Prophezeiung eingetroffen wäre. Falsche Apostel, falsche Propheten in der Neuzeit. Und gerade dazu ist auch die Geisterunterscheidung notwendig, um solche falschen Apostel und Propheten zu durchschauen. Propheten werden dann genannt. Es gibt heute keine Propheten mehr wie zur Zeit des Alten und Neuen Testaments. Aber Prophetie bedeutet heute eben Verstehen, Auslegung des Wortes Gottes mit Hilfe seines Geistes. Da gilt das Gleiche, was ich auch zu den Aposteln gesagt habe. Und Lehrer, das sind die Ausleger der christlichen Lehre, die das in Lehrsysteme zu fassen versuchen, mit aller Vorsicht allerdings, damit sie nicht ein System bilden, was über das Wort hinausgeht. Eine Warnung dazu in Jakobus 3, Vers 1 und 2, wo es heißt: Liebe Brüder, werfe sich nicht ein jeder zum Lehrer auf, sondern bedenkt, dass wir Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir fehlen alle in vielfältiger Weise. Wer aber auch im Wort nicht fehlet, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Und Paulus ermahnt Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 16: Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du solches tust, wirst du dich selbst retten und die dich hören. 1. Timotheus 4, Vers 16. Und ich möchte noch vier weitere Dienste erwähnen in der Gemeinde, die in der Bibel insgesamt immer wieder vorkommen. Das sind die Evangelisten. Auch das ist eine besondere Gabe, die nicht jeder Christ hat. Natürlich, es heißt, jeder Christ ein Evangelist, jeder Nichtchrist ein Missionsfeld. Das ist klar, das gilt auch generell, dass wir überall den Herrn Jesus bezeugen können. Und doch gibt es zusätzlich als Gabe des Heiligen Geistes eine spezielle Berufung zu einem evangelistischen Dienst, dass jemand auch hinausgehen kann zu den Menschen, ihnen das Evangelium verkündigen, wo auch viele dann zum Glauben kommen. Immer wieder hat Gott in der Geschichte der Gemeinde Jesu solche Männer berufen. Es sind Verkündiger der guten Botschaft, etwa Philippus, einer der ersten, der genannt wird in Apostelgeschichte 8, Vers 5. Da heißt es, Philippus kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Dann gibt es Diakone, das sind Diener, die speziell berufen wurden in Apostelgeschichte 6, als die Apostel überfordert waren mit den vielen Nöten, die an sie herangetragen wurden, etwa Armenversorgung, Speisung der Witwen, die damals sehr schlecht gestellt waren in Jerusalem in der alten Zeit. Und um sie zu entlasten, die Apostel, hat man dann Diakone eingesetzt, also Helfer, die zum Teil auch den Wortdienst, Verkündigungsdienst wahrgenommen hatten, sofern sie diese Gabe hatten. Der bekannteste dieser frühen Diakone ist der Märtyrer Stephanus, der erste Blutzeuge unseres Herrn Jesus. Und dann natürlich Presbyter, Älteste. Es gibt auch dann die Episkopoi. Die Begriffe werden wechselseitig verwendet. Presbyter und Bischöfe, Luther übersetzt Bischöfe. Ich würde eher Episkopoi als Aufseher übersetzen, als eine Art Oberälteste, aber nicht im Sinne der heutigen Landesbischöfe. Das ist eine Einrichtung, die aus der Reformationszeit stammt, die sich in der Bibel in dieser Weise nicht findet. Es gibt nur Vorsteher für die Gemeinden vor Ort, aber nicht überregionale Dachverbände in biblischer Zeit, wollen wir auch betonen. Die Apostel hatten eine gewisse Oberautorität, aber nachdem sie ausgestorben waren, gab es eben in den Gemeinden Älteste. Und gibt es bis heute Älteste? Und sie haben die Aufgabe, Leiter der Gemeinden zu sein, auch zu wachen über die Lehre, über die Ordnung in der Gemeinde und auch seelsorgerlich zu dienen, wobei nicht jeder Älteste alle Gaben hat. Es ist gut, wenn es auch mehrere Älteste gibt, damit man sich mit den Gaben auch in diesem Bereich ergänzen kann. Ich halte es für sehr ungesund, wenn eine Gemeinde nur einen einzigen Ältesten hat oder einen einzigen Pfarrer oder wie auch immer, der dann praktisch alle Gaben in sich vereinigen soll und das gar nicht kann, total überfordert ist und im schlimmen Fall dann so vielleicht sogar noch autokratisch über eine Gemeinde regiert. Das gibt es leider auch oft. Das ist sehr schlecht. Deshalb sollten es immer mehrere Brüder sind, die sich diesen Dienst, mehrere Brüder sein, die sich diesen Dienst des Ältesten teilen. Und ich schließe mit dem Hinweis der Kriterien für einen Ältesten. Damit wollen wir es dann für heute bewenden lassen. Es wäre, wie gesagt, noch viel zu sagen, aber die Zeit ist schon weit fortgeschritten. In 1. Timotheus 3, Vers 1 folgende steht: Ein Vorsteher oder ein Ältester soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Ja, wir wollen dankbar sein, dass der Herr durch seinen Geist eine solche Vielfalt an Gaben, es wäre noch weitere zu nennen, gegeben hat. Wollen wir sie auch uns zeigen lassen, uns prüfen, wo liegen unsere Gaben und sie in einer geordneten Weise einbringen. Auch die Ältesten sind aufgefordert, die Gaben zu entdecken in den Gemeinden, wo sie vorliegen, dass auch die Geschwister sich beteiligen mit dem, was der Herr ihnen geschenkt hat. Aber es muss alles ordentlich zugehen, denn Gott ist ein Gott nicht der Unordnung, sondern des Friedens. Möge der Herr uns dazu anleiten, zum Segen für alle, die in den Gemeinden sind. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du eine solche Vielfalt an Gaben verheißen hast, die auch heute noch gelten, Herr. Und so lass uns auch uns einbringen, da wo du uns zeigst, dass unser Platz ist, nach dem Auftrag, den du jedem von uns gegeben hast. Lass uns aber auch nicht falsche Gaben beanspruchen, die nicht für uns sind, denn dabei kann nichts Gutes herauskommen. Herr, so schenk uns die rechte Demut, aber auch Erkenntnis deines Willens für unser Leben. Dir sei alle Ehre gebracht. Amen.